Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
So, wir sind im Jahre, herzlich willkommen im Jahr 1974, richtig?
Richtig, 1974. Das müsste ein Jahr vor deiner Geburt gewesen sein.
Ja, genau. Ja. Also bald.
Also
bald,
da hat dein Papa schon gedacht, hier, bald, da gebe ich mal Gas.
Bald erblicke ich das Licht der Welt.
Nee, das hat er nicht gedacht, weil er konnte schon gucken.
Nee, ja, aber ich wollte jetzt das Thema schnell.
Da hat er gedacht, ich mache jetzt einen Stammhalter.
Ja,
der unsere Tradition und unseren Namen weiterführt in die nächsten 10 Generationen. Ja, 1974. seit dem 1. Mai 1974 gibt es Punkte in Flensburg, was wohl auch damit zu tun haben dürfte, dass am 15. März 1974 das wegen des Ölboykotts der arabischen Staaten eingeführten Tempolimit wieder aufgehoben wurde. Aber auch davon oder abseits davon ist jede Menge passiert. Das Erste, was jeder weiß, was 1974 war, ist
WM.
Richtig.
Ja,
wo?
Also hier. Weiß ich nicht.
In Deutschland.
Ach so, also natürlich.
Mit der Sommermärchen. Ja, mit der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland kam endlich Schwung ins Farbfernsehen-Business. Obwohl die Geräte immer noch horrend teuer waren, ein Farbfernseher mit 66 cm Bildschirm und Fernbedienung kostete umgerechnet rund 3.200 Euro. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. 66 cm, das sind noch nicht mal Zoll. 66 durch 2,5 sind 20 Zoll. Das heißt, ein 20-Zoll-Fernseher kostete 3.200 Euro in Farbe.
Ja, ja Mark, geil, wahrscheinlich.
Du heute, nee, Euro.
Nein. Ach so, umgerechnet.
Ja, umgerechnet. Also 6.400 Mark. Reichsmark. Nee, Reichsmark darf man nicht sagen, aber wie heißt der? Ostmark.
Ja.
So, warte. Aber das war natürlich nicht
aber
das
Relevante. Aber es ist bis heute, glaube ich, so, dass... Ach so, sorry.
Ja, es geht ein bisschen weiter. Aber es war natürlich nicht das Relevanteste, was bei der Fußball-WM 1974 passierte. Nach 1954 wurde Deutschland zum zweiten Mal Weltmeister mit einem 2-1-Sieg über die Niederlande. Breitner und Müller erhießen die Torschützen in München. Dabei stand es nach 2 Minuten bereits 0-1 für die Niederlande durch einen Foul-Elfmeter, weil die Niederländer vom Anstoß an über 16 Stationen kombinieren konnten, ohne dass ein deutscher Spieler intervenieren konnte. Naja, bis dann Uli Hoeneß reingegrätscht hat und nach 53 Sekunden Spielzeit ein Foul ist, 11 Meter verursacht.
Ja, so. Ja das kenne ich nur von Bildern natürlich. Ich wollte eben sagen, ist, glaube ich, bis heute so, dass so eine Fußball-WM immer ein riesen Push ist für so Fernsehverkäufe. Also, dass es immer so ein Anlass ist, wo man sagt, ich kaufe mir doch nochmal einen neuen Fernseher. Ja. Weil man dann die Spiele doch nochmal auf einem größeren Bildschirm sehen will.
Ja, verstehe ich aber auch. Ich will den, und heutzutage mit 8K, da siehst du den Rasen hin und her wehen im Wind, weil es so krass ist.
Ja, und man kann gleichzeitig noch Baller League und Icon League gucken, weil doch die Twitch-App direkt installiert ist.
Das stimmt.
Ja, hat damals auch schon, da hat ja Franz Beckenbauer auch eine tragende Rolle gespielt. Wie bei einer späteren WM auch, allerdings in anderer Funktion.
Ja, aber es ist krass. Ich meine, wenn du dir anguckst, Breitner, Müller, Uli Hoeneß, das sind die Leute, die heute oder in den letzten 10 Jahren, 15, 20 Jahren Fußball Deutschland maßgeblich geprägt haben, nicht durch ihr Spiel. Also Breitner jetzt nicht, aber...
Ja, wobei, darf man nicht unterschätzen, glaube ich, ist er nicht auch irgendwie beteiligt an so einer Sportvermarktungsbude, so ähnlich wie Günter Netzer?
Ich
bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der hat schon so im Hintergrund, hat er auch immer noch seine Finger im Spiel. Und bei Bayern mischt er doch auch noch mit irgendwie.
Nee, ich oder hat er nicht. Zumindest. Ich glaube, die sind in Bad Standing auseinandergegangen. Wie wir im Club-Business so sagen.
Ja.
Was ich halt krass finde, ist, die ersten Fußballer, an die ich mich so erinnere, das waren alles so richtige Kerle. Also außer Franz Beckenbauer. Der war so ein figelinscher Typ. Aber wenn ich mir so angucke, die Namen, die mir einfallen über von Fußballern aus der Vergangenheit, dann sind das halt schon so Horst Rubesch, das Kopfballungeheuer, Manny Keils, die Bananenflanke. Das sind so alles so oder hier Peter Briegel, die Walz aus der Pfalz. Also ich finde, das sind alles so, sind so echte Kerle gewesen. Im Vergleich zu heute. Heute sind das alles so, ja, so solche halt.
Ja, weiß man jetzt aber nicht, ob das wirklich...
mit deiner Zahnlücke ist da schon der krasseste.
Ja, ich glaube, da begibst du dich jetzt ein bisschen auf dünnes Eis, glaube ich.
Stimmt.
Ich weiß nicht, ob das wirklich alles auch immer gute Attribute sind, die man denen so zuschreibt. Weil ich meine, es sind auch dann teilweise... Also Beckenbauer, machen wir uns mal nichts vor. Ich meine, es hat nie jemand irgendwie groß bewiesen, glaube ich, aber dass er irgendwie die WM
für uns gekauft hat.
Genau. Gekauft ja. Ist jetzt noch die neutrale Version. So Uli Hoeneß war im Knast wegen Steuerhinterziehung. Alle haben sie irgendwie wahrscheinlich ihre Frauen mehrfach betrogen, waren x-fach verheiratet und
sag ich doch, echte Kerle. Nein, ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das darf
ja,
nicht.
Ich meine ja nur, naja, waren halt andere Zeiten.
Ja, andere Zeiten, andere
Sachen. Nach heutigen Maßstäben, weiß ich nicht, würde man da wahrscheinlich ein paar Sachen...
Nach heutigen Maßstäben bewerten. Würde keiner von denen mehr Fußball spielen, weil sie wegen irgendwelcher politischer Unkorrektnis gar nicht mehr auf dem Platz
dürfen. Ja, oder wie Mario Basler wegen Rauchen. Weil er
stimmt.
Direkt Mario Basler
war auch geil. Der war cool. Aber den fand also, ich cool.
Bisschen später natürlich, aber obwohl vielleicht bei Delay Sports könnte er. Hast du das diese Woche gesehen? Da gab es ja so ein Video, wo der Trainer und irgendwelche Betreuer da so ein bisschen die Mannschaft rund gemacht haben, weil die wohl, weiß ich auch nicht, ein paar Eskapaden sich leisten, ständig Party machen und dann aber nicht gut spielen und so. Da hätte er wahrscheinlich. Vielleicht sollten die mal Mario Basler als Trainer engagieren.
Der wird das feiern.
Den Laden da aufräumen.
Ja. War Thorsten Legert eigentlich auch ein Fußballspieler?
Ja.
Okay, ja, ich wusste nicht, was der gemacht hat, weil der kann ja alles machen. Also das ist ja eine Maschine.
Ja, der könnte auch, glaube ich, MMA-Kämpfer sein. Und ungefähr so hat er auch Fußball gespielt, glaube ich.
Okay.
Also ist ein bisschen, bisschen geraten, aber irgendwie verbinde ich das mit dem, dass er schon immer gut reingelangt hat.
Ja, und Tim Wiese, der Wrestler.
Bei dem ist auch alles vorbei, ey.
Ich glaube auch. Ja, die guten alten Zeiten, ne? Die guten alten Zeiten, sage ich immer. So, dann gehen wir weiter in unserem Jahresrückblick 1974. Eine Reise in die Vergangenheit. ABBA gewinnt mit Waterloo den Eurovision Song Contest. Und damit ging auch, das ist so lustig, ne? Man fängt an mit Eurovision und dann, Eurovision. So, warum? Naja. Und damit ging auch gleichzeitig ihre weltweite Karriere los. Und ihr habt jetzt wieder direkt alle einen Ohrwurm von dem Song. Außerdem wurde Kraftwerk gegründet. Peter Maffay hatte seinen Durchbruch und Nena wurde geboren. Kraftwerk habe ich wirklich nie gefühlt. Ich habe es irgendwann mal gehört, weil alle Kraftwerk gehört haben. Aber das war nie so richtig meins.
Nee, meins auch nicht. Das habe ich eher, also ich habe die auch erst viel, viel später überhaupt wahrgenommen, als ich dann selber mal angefangen habe, so ein bisschen elektronische Musik zu hören. Und dann zieht man sich das mal rein, weil jeder einem sagt, ja, also mit Kraftwerk ist das alles entstanden. Also, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die haben schon viel so neue Sachen ja gebracht oder irgendwelche Sounds, die, weiß ich nicht, weil sie da irgendwelche Maschinen zusammengekabelt haben, auf was vorher keiner drauf gekommen ist und so. Also ja, das ist schon, glaube ich, cool, was die so gemacht haben. Also visionär für die Musik, aber so richtig gecatcht hat mich das auch. Wenn ich das heute höre,
ich war eher so der Yellow-Typ. Also Yellow fand ich richtig cool. Aber weil ich auch Dieter Meier total geil fand.
Ja, das stimmt. Aber also, ich kenne im Grunde genommen nur diesen einen Song von denen hier, das mit dem...
Ja, aus Ferris macht Blau.
Weiß ich nicht. Das ist aus dem Film, keine Ahnung.
The Race.
Kennst du The wahrscheinlich. The Race, ja, genau. Naja, am bedeutendsten von denen allen natürlich muss man sagen, aber würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, Peter Maffay.
Ja, schon. Naja.
Wanderwazi, Peter Maffay.
Ja, Peter Maffay ist auch so ein Phänomen, das habe ich nie verstanden. Also, Der hat ja, ja. Eine große Fanbase. So,
inklusive ja, der ist einer der größten, ich glaube, er nennt sich selber Deutschrocker. Und ich weiß, dass meine Mom fand den richtig cool. Deswegen wurde ich schon, auch davon habe ich wieder ein Trauma bekommen, wie bei meinem Vater mit seiner Musik. Bei meiner Mutter war es halt Peter Maffay. Und damit war ich schon sehr früh damit konfrontiert worden.
Das hat mich zum Glück nicht
arg geprägt.
Ich zum Glück nicht. Also sowas. Wobei ABBA lief bei uns zu Hause auch nicht. Aber ja gut, ich meine, ABBA gibt es wahrscheinlich auch genug Leute, die hassen. Aber muss man schon anerkennen, was die so einfach popmusikmäßig auf die Beine gestellt haben. In Sachen Komposition, Arrangements, Produktion und so. Das ist schon krass. Also da kann man eigentlich nicht viel haten, auch wenn ich ziehe mir das
jetzt nicht. Nee, also ich habe neulich mal wieder versucht, eine ABBA-CD zu hören. CD. Ich habe mal eine ABBA-Playlist gehört, weil ich hatte tatsächlich einen Ohrwurm von ABBA im Kopf und bin dann einmal so durchgeskippt, aber bin nicht hängen geblieben. Das ist so, bei mir ist es immer so, ich bleibe meistens, wenn ich mir so eine Playlist von alten Bands oder so anhöre, die ich ganz cool fand oder wo ich dachte, ich finde die ganz cool, bleibe ich auch immer irgendwie dran hängen, weil dann so ein, zwei geile Lieder dabei sind. Aber bei ABBA bin ich einfach nur durchgeskippt. Da war jetzt nichts bei, wo ich gesagt habe, so, Alter, krass, das war damals.
Ja, ich finde auch, ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich höre es jetzt auch nicht. Ist jetzt auch nicht super häufig, aber ich finde, da muss man, also es braucht so eine ganz besondere Stimmung für, aber das funktioniert halt irgendwie nicht immer.
Ja, 4 Gin Beam im Kopf, dann geht aber los.
Ja, gut, irgendwie so.
Nein, natürlich nicht, aber sind große Künstler. Also muss man ja auch einfach mal sagen, ne, ist eine der, ich glaube, eine der erfolgreichsten Bands der Welt ever.
Ja, mit Sicherheit. Also
die ja über 1 Million Euro vor Jahrzehnten schon ausgeschlagen haben für ein Reunion-Konzert.
Ja.
Das muss so krass bei denen gekracht haben, dass du einfach sagst so, ey, ja, ihr kriegt eine Mio, klar. Jeder von euch kriegt eine Mio, wenn ihr noch ein Konzert macht. Und du sagst dann so, ah oh, nee, warte mal, ach, eine Mio, nö, machen wir nicht.
Ja, also keine Ahnung, ich kenne jetzt nicht deren genauen Vermögensverhältnisse, aber ich würde sagen, eine Mio ist für die fast schon Peanuts.
Ja, glaube ich auch.
Weil die ja auch bis heute, also die, das ist ja, ne, die werden ja bis heute gespielt im Radio, in irgendwelchen Discos, sonst wie. Das heißt, die kassieren halt auch bis heute Kohle aus ihren gespielten Songs und so. Also die haben wahrscheinlich, die haben, keine Ahnung.
Die wissen gar nicht, wohin mit der Kohle.
Ja,
die haben so einen Dagobert-Geldspeicher.
Und entstehen. Weil die haben auch immer einen sehr soliden Lifestyle gehabt. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass die, weißt du, so derbe ausgerastet werden. Also klar, die werden schon.
Die werden schon ihre 20, 30 Autos haben.
Ja, die werden sich schon ihren Luxus gegönnt haben, aber die sind jetzt nicht so völlig ausgerastet und haben, ja. Die haben dann, das fand ich sehr, sehr merkwürdig, das habe ich mir, die haben ja nochmal so ein VR, also nicht also so mit so
Hologramm, mit
so,
Hologramm.
Ja, Hologramm, ne? Genau, das meinte ich. Nicht VR, so ein Hologramm-Konzert gemacht, das fand ich aber auch irgendwie ein bisschen wild. Also,
ja, die Leute haben es gefeiert.
Ja.
Die haben gesagt so, aber here we go. Ja, und das geht ja auch noch weiter. Die haben ja auch ABBA The Musical, hat ja auch einer von denen, hat hier, wie heißt der? Der eine hieß Björn. Der zweite hieß, wie hieß der?
Benny. So.
Benny war der. Benny ist der, der das Musical, glaube ich, mitgeschrieben hat. Benny ist der Blonde, nicht der mit dem Vollbart. Ist auch egal.
Ja, die auseinanderhalten kann man die alle nicht. Außer nee, die beiden Frauen, alle, weil die eine war blond, die andere dunkelhaarig.
Stimmt. Aber Agneta und.
Ja, aber die Namen, keine
Anna,
Ahnung.
Weiß ich auch nicht. Anna Fried und Agneta.
Ja.
Ja. Kommen wir zum Sport. George Foreman versus Muhammad Ali. 1974 fand unter dem Namen Rumble in the Jungle der größte Boxkampf aller Zeiten statt, bis Trimax gegen Mickey Ant. Rund 100.000 völlig gehypte und euphorisierte Zuschauer wollten sehen, wer beim Kampf zwischen George Foreman und Muhammad Ali den entscheidenden K.O.-Schlag landet. Da der Kampf in Demokratischen Republik Kongo in Afrika stattfand, aber damit... Was? Nein, warte mal. Da der Kampf in der Demokratischen Republik Kongo in Afrika stattfand, aber damit er trotzdem zur besten Sendezeit in Amerika übertragen werden konnte, startete er um 3 Uhr Ortszeit. Ist auch irgendwie doof. Muss um 3 Uhr zum Boxkampf. Und als Ali in der 8. Runde durch ein K.O. siegte, kannte das Publikum vor Ort kein Halt mehr, denn Foreman hatte sich schon vorher alle Sympathien verscherzt, als er mit einem deutschen Schäferhund auftrat, was in einer ehemaligen Kolonie eher semi-gut ankam. Und unvergessen ist natürlich, was Muhammad Ali auf die Frage antwortete, was genau er eigentlich speziell gegen Foreman habe. He talks too much, aber dieses Plappermaul hat er ihm dann ja gestopft.
Ja.
Rumble in the Jungle. Ich habe es nicht gesehen.
Ja, naja, gut, gesehen, nee, habe ich es auch nicht. Aber es gibt, kann ich hier mal eine kleine Doku-Empfehlung. Müsste man mal gucken, ob es das vielleicht bei Netflix oder Prime Video oder so gibt. When We Were Kings.
Ja.
Heißt eine Doku, die quasi so auf diesen Kampf hinleitet. Sehr cool. Also fängt meiner Meinung nach sehr, sehr gut diese Stimmung damals so ein. Naja, wie das da schon angedeutet wurde, ne? George Foreman war halt so der verhasste Typ und Ali war so der Volksheld irgendwie. Ja, krasses, also das waren halt noch so, da haben wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, gefühlt die halbe Welt vom Fernseher gesessen, als das übertragen wurde, weil, naja, du, also es gab ja irgendwie gar kein Social Media und diesen ganzen anderen Krempel. Das heißt dann, wenn da so ein riesen Medienereignis war, dann hat er wirklich fast die halbe Welt zugeguckt.
Ja.
Ja. Sehr gut. Und, aber man muss auch sagen, also krass finde ich auch, immer wieder muss man sich klar machen, George Foreman, der, also ich meine, das ist ja derselbe George Foreman, der dann später noch gegen so Leute wie Evander Holyfield und so geboxt hat, ne? Der hat ja Ewigkeiten.
Und Axel Schulz. Hat er nicht auch gegen Axel, doch, der hat doch auch gegen Axel Schulz geboxt.
Stimmt,
was
ja.
Was denn, ja, da?
Axel Schulz, Alter. Mit seiner Fackelmannmütze, ey.
Das tat mir immer so ein bisschen leid.
Ja, ach,
weil, ey. Das tat mir wirklich leid, weil.
Also, deutsche Boxer ist sowieso so eine
Henry Maske wurde so als der Heiland des Boxens hochgehoben in den Olymp. Und Axel Schulz war immer so, und der hat ja auch echt krasse Leute geboxt, also muss man ja auch einfach mal sagen. Und hat ja auch gar nicht so schlecht geboxt, aber der war immer der Dulli, der so, ach ja, okay, Axel Schulz mit Fackeln.
Ja. Und by the way, größter Skandal ever in der zumindest in der deutschen Boxgeschichte, die Tatsache, dass Henry Maske gegen Graziano Rocchigiani gewonnen hat, weil es halt einfach so sein sollte.
Stimmt. Die haben gegeneinander geboxt und das war nicht
eindeutig. Ja, und Rocchigiani hat den eigentlich richtig auseinandergenommen und dann hat er irgendwie am Ende nach Punkten verloren oder so. Also es war richtig, das ist ein absoluter Skandal. Und das hat Graziano Rocchigiani, glaube ich, auch so ein bisschen gebrochen, dieses Ding.
Ja, glaube ich auch.
Zu Recht.
Und wen hatten wir noch an Boxern? René Weller, der schöne René, den darf man auch nicht vergessen, ne?
ja, richtig. Die Klitschko-Brüder, auch genau, Deutsche, man weiß.
Die guten deutschen Klitschos.
Dann.
Ach so, Darius Michalczewski hat.
Ja, oh, stimmt.
Der Teaser.
Ja. Wobei, so richtig deutsch war der auch nicht, glaube ich.
Nee, war auch
nicht. Weiß nicht, glaube ich.
Polen, ne?
Ja. Ja, genau. Ich glaube, der war Pole oder ist ja. Oder war. Keine Ahnung, ob der noch lebt.
Kurzfristig war er deutsch.
Naja, die haben halt alle für gekämpft. Ja, also entweder für Universum Box Promotion in Hamburg oder
Gut. Ja, gute alte Zeit.
Ja. Damals. Naja, gegen Mike Tyson hätten sie ja auf die Fresse bekommen. Mike Tyson, wann ist jetzt der Boxkampf eigentlich? Mike Tyson gegen.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, den gibt es gar nicht.
Doch, das ist jetzt irgendwann.
So ein Urban Miss ist das. So, erster Auftritt vom Punisher. Ursprünglich sollte Punisher als Antagonist zu Spider-Man in Amazing Spider-Man 129 eingeführt werden. Aber wie wir inzwischen wissen, hat er sich seitdem zu einem der beliebtesten Marvel-Figuren mit mehreren eigenen Filmen und Serien entwickelt. Davon war 1974 sich aber noch nicht viel zu ahnen, als der Punisher als Handlanger eines inzwischen nicht mehr besonders bekannten Bösenwichts namens Jackal auftritt und er bald eine eigene Moral entwickelt und er nicht mehr länger für Jackal die Hände schmutzig machen will. Und weil Nummer 129 als ein Meilenstein in der Comicgeschichte gilt, hat der Punisher perfekte Startbedingungen gehabt, die er auch genutzt hat, im Gegensatz zum Jackal, der aber in 2014 immerhin auf Platz 17 der besten Bösewichte bei Spider-Man Comics landete in einem IGN-Ranking. Ebenfalls seinen ersten Auftritt in einem Comic hatte 1974 Wolverine. Punisher mag ich. Also wobei ich mag nur einen einzigen Film vom Punisher. Den ersten Punisher-Film, den mag ich.
Das Ding ist, ich weiß gar nicht, worum, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Das, der einzige Name, also Spider-Man, ja, habe ich auch schon mal gehört. Der Wolverine. Einzige Name, ja, genau, Wolverine sagt mir was, weil Hugh Jackman den gespielt hat. Und da habe ich irgendwie mal einen Film gesehen, aber ich habe absolut keinen Plan, wer Punisher ist. Wie sieht er aus?
Der Punisher ist ein normaler Typ, der natürlich, ne, krasser Kämpfer und sowas alles. Und ich glaube, er war Polizist. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber Undercover-Polizist und hat einen der größten Gangster hochgenommen und die haben dann als Dankeschön, haben sie seine Familie umgebracht. Und dann hat er halt zum Rachefeldzug
ist er richtig durchgedreht.
Und der erste Punisher-Film, der ist echt gut. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Ein sehr guter Actionfilm. Kann ich nur empfehlen. Kann man sich immer wieder angucken. Und hat dann halt.
Aber was kann der? Der hat so, also was
gar nicht, hat der? Der ist einfach nur.
Ach so.
Der ist wie John Wick.
Ja, okay.
Ist wie John Wick in den 70ern. So.
Also der kann jetzt nicht irgendwie spinnen
kann nicht auf seinem. Oder sonst irgendwas. Ja, okay. Sondern er ist einfach nur eine krasse Maschine, der nichts mehr zu verlieren hat, der auf Beschützer der Witwen und Waisen so ausgelegt ist.
Okay.
Aber sehr guter Film. Kann man sich geben. Ist nicht langweilig, ist gut, ist nicht trashig, ist nicht so übertrieben. Sehr gut.
Ja, also ich stecke in dieser ganzen Comic-Welt null drin. Ich kann auch nie Dings aus dem, also ich weiß nie, was ist Marvel, was ist DC, nee, wie heißt das andere? DC, ne?
Genau, also, DC.
Ich kann das nicht auseinanderhalten.
Das okay, es war relativ einfach. Alles, was rund um Batman und Superman passiert, ist DC. Und alles, was rund um die Avengers passiert, ist Marvel. Das ist so meine Eselsbrücke. Nein, nicht meine Eselsbrücke. Nein, ich bin schon in diesem Superhelden-Ding drin, aber nicht so krass. Was mich bei DC nervt, ist, ich glaube, um noch mehr Comics zu verkaufen, haben sie angefangen, mit Parallelwelten zu arbeiten. Es gibt da, ich weiß nicht wie viel, ich will niemandem zu nahe treten, aber es gibt 7 Batmans, die alle in unterschiedlichen Paralleluniversen arbeiten. Was Ähnliches gibt es bei Spider-Man ja auch. Da gibt es ja auch verschiedene Spider-Mans. Also das stört mich. Ich bin für solide Superhelden. Geschichten. Aber dieses Ganze mit Universum und sowas alles ist alles Quatsch.
Ist da auch immer so eine Diskussion wie bei James Bond, so wer spielt den nächsten, wer ist der nächste Spider-Man? Oder ist das nicht so?
Das, so genau weiß ich das gar nicht, aber das ist bei Batman ja ganz ausgeprägt. Wer ist der beste Batman? Wer hat den besten Batman gespielt? Und da ist das halt schon echt so ein bisschen religionstechnisch.
Also ich muss sagen, ich kenne eigentlich nichts anderes, aber für mich ist dies, also am geilsten ist diese Batman-Trilogie hier mit Dingenskirchen.
Ist das Val Kilmer oder mit, wie heißt der andere? J-Lo's Ex-Mann.
Nee, auch nicht. Nee, mit, wie heißt der denn nochmal, der Typ Mensch?
Der auch
Batman Begins und so.
Der nicht bei Ghostbusters mitgespielt hat, sondern ich habe das Gesicht vor Augen.
Ja, ich auch. Der hat auch American Psycho gespielt.
Ach, das ist, ja, ich weiß, wen du meinst.
Christian Bale.
Christian Bale, genau.
Das, der ist es doch. Anguckt. Diese drei.
Ich dachte erst Michael Keaton.
Nee.
Val Kilmer,
also die finde ich.
Hat Batman gespielt. Wer noch?
Die finde ich geil. Da spielt ja Gary Oldman auch mit. Der spielt ja diesen Polizeichef da irgendwie.
Hat George Clooney Batman gespielt?
Ja. Naja, also aber egal. Also ansonsten stecke ich in dieser ganzen Thematik, wie gesagt, überhaupt nicht drin. Aber von daher schön, dass da 74, ich meine, das war ja so die Hoch. Hochzeiten auch, ne? Wo so.
Ich glaube, da fing es gerade langsam an, ne? Also Hochzeiten.
Ja, aber ich meine, so was auch diesen ganzen Comic-Dings angeht. Es ist ja ein bisschen so ähnlich wie mit Fernsehen. Du hast halt damals irgendwie, man muss sich immer klar machen, es gab ja kein Social Media und nichts. Das heißt, wenn so ein neuer Comic rausgekommen ist, dann sind die Leute wahrscheinlich zu Massen irgendwie da in den Laden gerannt.
Wir hatten ja auch nichts damals.
Ja, genau. Ja. Aber das kann man ja für unsere jüngeren Zuhörerinnen, kann man das ja immer nochmal auch rekapitulieren.
Ja. George Clooney spielte 1997 Batman. Christian Bale, Ben Affleck und Robert Pattinson war auch Batman. Krass. So. Jetzt da, bei Comics warst du raus, aber jetzt kommst du wieder rein. Unsere kleine Farm erscheint. Seit ihrem erstmaligen Erscheinen 1974 läuft die Serie Unsere kleine Farm garantiert auf irgendeinem deutschen Sender und macht Michael Landon endgültig zum Weltstar, nachdem er bereits in Bonanza mitgespielt hatte. Als Vater der Hauptfigur Laura Ingalls reagiert er mit ebenso harter wie liebevoller Hand über seine tugendhafte Familie, die sich immer wieder in den Härten des Landlebens auseinandersetzen muss. Aber natürlich hilft der unermüdliche Glaube an Gott da genauso viel wie harte Arbeit.
Ja. Na klar.
Unsere kleine Farm habe ich, glaube ich, noch nie geguckt.
Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, zwar, um was es da geht.
Also es ist eine kleine Farm in Amerika.
Ja, okay. Ne, das ist, ja, ich meine jetzt, ich kenne die Charaktere nicht und ich kenne die Story nicht, keinen Plan. Also ich kenne das Einzige, was ich so ein bisschen in die Richtung vielleicht geguckt habe, ab und zu mal ist Lassie.
Ja, ich habe Bonanza auch geguckt und Rauchende Colts.
Da durfte ich nicht, da wurde zu viel geschossen.
Okay, cool.
Lassie, Flipper und
Flipper auch gut.
Und hier, wie heißt es? Fury. Nee, Fury? Black Beauty?
Black Beauty.
Nee, mit irgendeinem Pferd.
Ja, yeah, Black Beauty.
Ja.
Und was ich richtig geil fand, war Daktari mit Clarence, dem stielenden Löwen.
Kenn ich auch nicht.
Was?
Was? Stielender Löwe?
Mit Jody, dem Schimpansen und nein. Clarence, dem stielenden Löwen. Daktari? Alter, das war geil. Das war halt wirklich noch, da war noch richtig Wildnis in the Wilderness.
Okay. Ja, also für mich, ich so in meiner Erinnerung, egal diese ganzen Serien, die so Amerika irgendwie draußen, ne, egal ob jetzt Hund, Pferd, was auch immer, so in meiner Erinnerung sah das immer alles so aus, als hätten sie das alles an einem Nachmittag abgedreht. So, sie waren mit Lassie fertig und dann haben die direkt gesagt, so jetzt ist Bonanza dran, komm, einmal kurz Schauspieler auswechseln und dann ging es direkt da weiter. Das hat alles irgendwie so am selben Ort stattgefunden.
Ja, aber ich glaube, das war auch exakt so.
Ja, kann sein. Naja, heute machen sie alles am Rechner. Ja. Heute gehen sie gar nirgendwo immer hin.
Ja, wie man bei Herr der Ringe Serie sieht.
Das ja, alles, ohne Scheiß.
Alles CGI.
Ja, aber ich finde es, also ich weiß immer nicht, ich bin einerseits davon fasziniert, andererseits finde ich es immer so ein bisschen ernüchternd, dass manchmal gibt es ja bei YouTube so kurze Videos, wie du dann so siehst, ja, wie die einfach, die drehen den ganzen Film vor so einer fucking Green Wall.
Ja.
So, und alles wird hinterher nur noch am Rechner rein gebeamt. So. Ich finde es schon irgendwie, weiß ich auch nicht. Also einerseits geil, dass das alles technisch so möglich ist, aber wenn es nicht wirklich, wirklich geil gemacht ist, sieht man es halt auch ab und zu, finde ich. Und dann ist es auch schon wieder nicht mehr so cool.
Ja. Ja. Ja, wobei auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass man sich immer wünscht, also wenn die, wie heißt das, die Tricks, die Filmtricks sozusagen, wenn die quasi, wenn die nicht ganz so cool sind, beschweren sich auch immer alle Leute. Und jetzt haben sie es ja wirklich perfektioniert und dann beschweren sich auch alle Leute, dass es halt auch nicht geil ist. Also man kann es den Leuten einfach nie recht machen.
Naja, ja, und es wird ja auch technisch immer noch krasser, ne? Also eigentlich ist ja so Green oder Blue Box oder Blue Wall schon wieder fast ein bisschen out. Ich glaube, den absoluten Standard zuletzt hat ja Disney gesetzt mit The Mandalorian. Das haben die ja zum Beispiel komplett vor so einer riesen LED-Wall gedreht. Dazu gibt es auch Videos bei YouTube. Das ist so abgefahren, weil die, also quasi alles, was im Hintergrund passiert, wird auf diese LED-Wand projiziert. Die LED-Wand, also der Computer, der das alles macht, weiß halt sozusagen, wie die Kamera, also weißt du, wie die Kameraeinstellungen sind, in welchem Winkel die Kamera guckt, in wie sie sich bewegt und dementsprechend wird halt der ganze Hintergrund dann irgendwie angepasst oder bewegt sich mit oder so. Das ist so abgefahren. Ja, also wie gesagt, technisch irgendwie cool, aber auch so ein so ein bisschen desillusionierend, weil dann denkst du dir irgendwann, okay, come on, dann kannst du es aber doch auch irgendwann jetzt komplett einfach in CGI machen. Weißt du, dann ist es halt wie so ein Disney-Ding. Und dann brauchst du ja auch irgendwann gar keine Schauspieler mehr.
Ja, du beschreibst es jetzt. Jetzt hast du es gejinxt.
Endzeit-Szenario.
Ja. So, erster Flitzer beim internationalen Event. Inzwischen gehören sie leider zum Alltag bei Events, aber 1974 kam es zum ersten Mal weltweit bekannten Vorfall mit einem Flitzer. Und zwar bei der Oscar-Verleihung, wo ein Mann nackt über die Bühne rannte, während David Niven, gerade Elizabeth Taylor auf die Bühne bat. Flitzer beim Oscar, das hat uns noch gefehlt.
Aber ja, keine Ahnung, da fragt man sich ja so ein bisschen auch, wer war es, ne? Weil zu den Oscars. Vor allen Dingen,
wie geht das? Also, ich meine, die Oscars würden, wir sind, glaube ich, jetzt so von meinem White Guess, sind das wahrscheinlich eine der bestbewachtsten Veranstaltungen ever. So.
Ja, aber also, und
wenn es nicht irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, jemand, den man kennt.
Ja, aber darauf will ich die ganze Zeit hinaus, weil du, zu den Oscars kommst du ja auch nur mit einer Einladung.
Stimmt.
Das ist ja nicht wie im Fußballstadion, wo sich halt jeder ein Ticket kaufen kann und dann ist halt einer dabei, der sagt, komm, ich renne hier mal über den Platz, sondern das muss ja einer gewesen sein, der, weiß ich nicht, also zumindest entfernt irgendwie auch mit der Branche zu tun hat, weil sonst kriegst du doch gar keine Einladung für die Oscars. Kommst du doch gar nicht rein.
Eigentlich hast du recht.
Also, aber ja, vielleicht irgendein enttäuschter Kameramann oder...
Das könnte natürlich
sein. Der hat das schon nämlich vorausgesehen hier mit dem mit der LED-Wall und so und hat sich gedacht, nee. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie.
Ich finde das total affig. Also was hast du davon?
Ja, weiß ich auch nicht. 10 Sekunden Fame. Was ich halt immer daran, was ich wirklich beängstigend finde daran, ist immer gerade auch bei so Fußballspielen oder sowas. Ich meine, wenn die wirklich nur da über den Platz laufen, von mir aus nackt oder dann irgendein Plakat hochhalten, okay, aber lass so jemanden mal irgendwie ein Messer in der Tasche haben, weißt du?
Ja.
Und also das finde ich halt schon irgendwie, weiß ich nicht.
Beängstigend. Ja. Liebe beängstigend. Ja. 1974 wird der Zauberwürfel erfunden. Bereits 1974
hat
der ungarische Ingenieur und Architekt Erno Rubik den gleichnamigen Rubik's Cube erfunden, der in Deutschland Anfang der 80er Jahre unter dem Namen Zauberwürfel bekannt war. Ursprünglich sollte der Zauberwürfel eigentlich bloß Studenten dabei helfen, ihr räumliches Denkvermögen zu trainieren. Und jetzt probieren unzählige Menschen in aller Welt, den Rekord zu brechen, am schnellsten überhaupt einen Zauberwürfel zu lösen. Der liegt dank KI und Robotern inzwischen übrigens bei 38 Sekunden. Ich habe es auch nie verstanden und ich habe irgendwann rausgefunden, dass man die auseinanderbauen kann und habe sie dann auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt.
Ja, ja, also ich habe irgendwann mal gelernt, dass es im Grunde genommen, also es ist halt reine Mathematik.
Ja, das ist, glaube ich, auch nur eine Bewegungsabfolge.
Ja, beziehungsweise, also ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklären kann, aber es ist sozusagen, also wenn du dir wenn du weißt sozusagen, wie du das mathematische Modell in die Bewegung umsetzt und dafür gibt's halt so eine Logik quasi, dann kannst du im Grunde genommen, wenn du dir anguckst, wo die Farben sind, deswegen siehst du auch meistens bei, wenn das so Rekordversuche, dann gucken die sich halt einmal immer genau den Würfel an, checken halt, auf welcher Seite ist wie, wo, was. Und dann ist es immer so eine ganz, also ist einfach nur eine, was heißt nur, so eine feste Abfolge von, ne, so Drehung. Genau. Aber ich hab's, also keine Ahnung, ich hab's nie geschafft, so ein Ding zu lösen. Aber ich habe auch, also das ist nichts, wo ich irgendwie Ehrgeiz entwickeln würde.
Nee, ich finde das auch ganz schlimm. Ich fühle da gar nichts.
Das
lässt mich wirklich völlig kalt. Und ich denke auch so, ja, ey, herzlichen Glückwunsch, dass du das so schnell kannst. Ja.
Tipptopp.
Ja. RIP, Monty Python's Flying Circus. 5 Jahre lang war Monty Python's Flying Circus das Lustigste, was das britische Fernsehen zu bieten hatte. Aber nach rund 45 Folgen war nach 5 Jahren Sense. Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, aber Monty Python's Flying Circus war schon allein deshalb revolutionär, weil nicht alle Sketche auf eine Pointe hinausliefen. Gott sei Dank kam aber bereits ein Jahr später die Ritter der Kokosnuss raus.
Hä, krass, das war 74 schon zu Ende?
Ja, aber Monty Python's, ich finde halt, für mich sind zwei Filme legendär von denen. Einmal Das Leben des Brian, finde ich ultra lustig, kann ich immer wieder gucken, mag ich. Und das zweite, Sinn des Lebens. Sinn des Lebens ist für mich einer der besten Filme überhaupt.
Ja, stimmt. Wobei Ritter der Kokosnuss auch geil ist, finde ich.
Also, ja, aber ist es nicht eigentlich nur, weil es so ultra absurd ist?
Naja, aber es ist auch nicht absurder als Sinn des Lebens, oder?
Naja, aber ich sag mal so, das Duell vom weißen und schwarzen Ritter und er hüpft dann auf ihn zu und du Schwein, ich mach dich fertig. Das ist so das Einzige, was ich davon im Kopf behalten habe. Oder wenn sie quasi durch die Gegend laufen und mit Kokosnüssen die Geräusche von Pferden machen.
Ja, aber da gibt's schon, es ist ein bisschen so ähnlich wie, finde ich, also mittlerweile ist es fast ein bisschen schwer auszuhalten, sich die anzugucken, so die Filme. Aber dann zieh die Ritter der Kokosnuss noch mal rein, weil da gibt's schon sehr viele Details, die, also allein schon wo, wo sie diese französische Burg angreifen und so, wie sie dann so ein trojanisches Pferd bauen und das schon, gibt's, ja, es ist, ich würde auch sagen,
ich soll ihm noch mal eine Chance geben.
Also ich würde sagen, also für mich in diesem Ranking wäre so Leben des Brian wäre Platz 1, Sinn des Lebens und dann Ritter der Kokosnuss, aber ich finde es schon auch ein cooler Film.
Okay,
ist schon crazy.
Einfach, aber der Titel war schon geil, Ritter der Kokosnuss, fand ich auch cool.
Ja.
Nee, aber der erste war wirklich, den ich gucken durfte, war Leben des Brian. Und den fand ich schon krass. Also so aus heutiger Sicht ist der sehr richtig krass.
Ja.
Aber damals, das war schon ultra witzig.
Naja, heutzutage sie stecken da ja Sachen drin, die auch einfach im heutigen Kontext nochmal so einen ganz anderen Sinn ergeben oder eine ganz andere Relevanz ergeben. So.
Ja.
Ich meine, von früher, ich meine, ey, wir haben den meistens Kram irgendwie bekifft geguckt, da hat man wahrscheinlich die Hälfte auch gar nicht gecheckt. Also heute rafft man ja manche Jokes überhaupt auch erst so, finde ich.
Ja. Hast du Kentucky Fried Chicken geguckt?
Ja, ja, klar.
Den fand ich richtig lustig.
Ja.
Rex Kramer, der Gefahrensucher.
Ja.
Das Beste überhaupt. Rex Kramer, der Gefahrensucher. Finde ich richtig gut. Ja, aber ich fand, also ich glaube, ich fand den Humor früher aus heutiger Sicht intelligenter. Also ich finde, es gibt so Filme, die, wo ich denke, so auch so ein paar Eddie Murphy Filme, hier mit Dan Aykroyd und Eddie Murphy, wo sie die Rollen tauschen, die schon sozialkritisch sind eigentlich, aber als Komödie verkauft werden. Das finde ich, gibt's halt gar nicht mehr so.
Ja, kann sein. Ich gucke aber auch heutzutage, ich gucke extrem wenig Sachen im Kino oder generell so neue Filme. Also mir würde auch nicht wirklich ein Beispiel einfallen, wo es irgendwie mal gut umgesetzt ist, aber ja, keine Ahnung. Vielleicht, wenn jemand ein Beispiel weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben.
Oh Mann, ey. So, das erste Buch von Stephen King erscheint. Mit seinem Debütroman Carrie betritt Stephen King die literarische Bühne und pumpt seitdem ein Buch nach dem anderen raus, sodass weltweit schon über 425 Millionen Exemplare verkauft wurden. Vermutlich hat er in der Zeit, in der dieser Podcast aufgenommen wird, schon wieder ein neues Buch geschrieben.
Ja. Das kann gut sein, ja. Ist so ein bisschen, ja, aber krass, wusste ich nicht, dass Carrie das erste war von ihm. Und das ist auch schon 74. Also ich habe dann
Carrie
irgendwann
ist das mit in der Schule, wo sie mit Blut irgendwie.
Keine Ahnung. Ich kann mich nur erinnern, dass ich zwei Bücher von ihm gelesen habe. Und zwar, ich glaube, das eine heißt Christine. Das ist das mit dem Auto.
Das ist mit dem Auto, ne?
Ja. Wo das Auto irgendwie durchdreht. Und das andere ist Cuyo mit dem Hund. Das ist so ein Bernardiner, glaube ich, irgendwie, der stirbt und dann aber wiederkommt und was weiß ich. Also, okay,
das kenne ich gar nicht.
Ja, keine Ahnung, was soll man sagen. Also krasser Typ natürlich, aber ich finde, naja, wobei, ich habe jetzt gerade gesagt, ich habe nur zwei Bücher von dem gelesen, von daher kann ich es eigentlich gar nicht beurteilen. Aber ich weiß, wir haben da noch schon mal drüber gesprochen, bei Fitzek, das ist ja auch so ein Typ, der gefühlt alle drei Wochen ein neues Buch rausbringt.
Ja.
Und da ist irgendwann so ein bisschen dieses Konzept, na, es ist jetzt nicht so, dass jedes Buch so kommt, klar, die Story ist dann immer anders, aber so diese Mechanismen, warum es spannend ist oder warum man sich vielleicht auch gruselt, sind dann schon ähnlich, so dass mir das bei Fitzek irgendwann so ging, nach dem fünften Buch dachte ich so, okay, Alter, ich hab's jetzt verstanden, das nächste muss ich nie nochmal lesen, weil, denn, ja, sind jetzt andere Namen, andere Story, aber irgendwie ist schon auch ein bisschen gleich, weiß ich nicht, vielleicht bei Stephen King nicht so, keine Ahnung, wenn ich jetzt
weiß ich. Also wie gesagt, ich habe Stephen King nie wirklich gelesen. War irgendwie nicht meins.
Es ist doch auch von ihm, oder nicht? Weil das wurde ja später nochmal verfilmt.
Ja, stimmt. Es Es habe ich auch
geguckt. Habe ich aber auch zum Beispiel die Filme nicht gesehen. Aber wir hatten das ja neulich auch schon mal. Ich bin jetzt auch nicht so der Horrorfan.
Nee, ich auch nicht. Und es war, glaube ich,
schon mich dann,
gruselig. Ja.
Ja.
Es war, glaube ich, auch ziemlich gruselig.
Ja, ja, es ist krass. Also
S2 gibt es doch auch, oder?
Ja, ja. Ja, das ist aber neuer irgendwie. Also es gibt ja S auch als alten Film, aber dann kam der nochmal neu in die Kinos und davon wiederum gibt es dann, glaube ich, noch einen zweiten Teil. Ja, nee, ist auch nicht so meine Welt irgendwie. Ich lese lieber Sachen, die friedlich sind.
Positive Sachen, schöne Sachen.
Ja, positive Energie.
Ja. Erfolgserlebnisse. Die erste Sendung von Der große Preis erscheint. 18 Jahre lang moderierte Wim Tölke diese Quiz-Sendung im ZDF, bei der sich drei Kandidaten mit einem selbstgewählten Spezialgebiet bewerben durften, mit dem sie aber in keiner Weise etwas beruflich zu tun haben dürfen. Dementsprechend schwierig bzw. speziell waren dadurch oft die einzelnen Fragen in den Shows, was aber ihre Beliebtheit keinen Abbruch tat, sodass die Einschaltquote zu Beginn bei über 60% lag. Außerdem erlangte zahlreiche Figuren aus Der große Preis Kultstatus, darunter auch der Taxifahrer Fritze Flink. Okay, jetzt wissen wir, woher Fritze Flink kommt.
Ist nicht der, ich wollte jetzt gerade sagen, der Preis ist heiß, aber es ist ja nicht, sondern Der große Preis. Ist das nicht auch das, wo es hier diesen Elefanten und den Hund gab?
Ja, so Zeichentrick? Ja, Wim und Wendelin. Wum und Wendelin.
An die beiden erinnere ich mich, aber ich habe null Ahnung, was in der Sendung abging.
Das war eine Rateshow.
Ja, 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 okay, aber ja.
Einfach Rateshow.
Ich weiß nur, dass, ich weiß nicht, ob das bei meiner Oma war, die hatte diese beiden Viecher so als so Spielfiguren, so Plastik. So, ja, da gab es irgendwie diesen Elefanten und den Hund.
Ja,
wahrscheinlich war das.
Ja, Wum war der Hund und Wendelin war der Elefant.
Die waren immer ganz zum Schluss und haben die nochmal so einen Spruch gebracht, immer zum Schluss, so einen Joke
ja, genau.
Nochmal gerissen.
Und am Anfang immer Tölke.
Okay.
Ja. Also, das war krass. War das.
Ja, könnte man heute nochmal als Twitch-Format nochmal neu auflegen.
Von wem wurden Wum und Wendelin gemacht?
Weiß nicht, von Otto?
Nein.
Keine Ahnung.
Einmal darfst du noch.
Von wem wurden die gemacht? Ich weiß es nicht.
Okay. Rio hat Wum und Wendelin gemacht.
Und hat aber nur gezeichnet oder hat er die auch gesprochen?
Ich glaube, er hat sie auch gesprochen.
Okay.
Das hört man manchmal so, wenn man die Sketche hört, dann hört man das so ein bisschen. Es steckt so ein bisschen Loriot drin.
Ah.
In der Stimme. Jetzt kommt wieder was für dich. Hello Kitty kommt auf die Welt. 1974 wurde Hello Kitty ins Leben gerufen und es handelt sich dabei um eine Katze, weil die drei beliebtesten Tiere in Japan zu dieser Zeit Hunde, Bären, Katzen waren. Aber mit Snoopy und Winnie Pooh gab es bereits einen weltweit bekannten Hund bzw. Bären und deshalb kam die niedliche Katze auf die Welt, deren Kopf doppelt so groß ist wie ihr Körper und sie dafür aber keinen Mund hat. Der Mund fehlt übrigens deshalb, damit sich jede Emotion des Betrachters auf Hello Kitty übertragen lässt, funktioniert mit Hass aber nur bedingt. Hello Kitty verstehe ich nicht, habe ich nie verstanden und habe ich auch keinerlei Berührungspunkte mit.
Ich auch nicht. Es ist auch, glaube ich, nochmal in Asien halt eine viel krasseres Phänomen. Ich bin einmal, ich war ja beruflich eine Zeit lang, also 3-4 Jahre lang war ich beruflich ab und zu mal in Taipei. Und es gibt eine taiwanesische Airline, Eva Air, die haben ein Hello Kitty Flugzeug. Also das ist außen, also mit Hello Kitty gebrandet und so. Und mit dem bin ich tatsächlich mal geflogen. Aber ich habe auch null, also ich, ja, keine Ahnung, null Berührungspunkte damit.
Ich finde die Figuren auch nicht gut.
Also ich finde nichts daran gut, aber
Aber ich finde sowieso diese Katzenversessenheit der Japaner finde ich sowieso krass. Also Katzencafés, verstehe ich nicht. Sind gar keine Katzencafés, sondern es sind Maid-Cafés. Warst du schon mal in einem Maid-Café drin?
Nee, aber es gibt so Katzencafés in Japan, oder?
Ja, ich weiß. Ich meine aber diese Maid-Cafés, die sind wie lebendig gewordene Animes. Also komme ich gar nicht drauf klar.
Wie, aber das sind also so Leute in Kostümen oder was?
Ja, so ein bisschen in Kostüm, aber auch so ein bisschen, also ich glaube, ich sage jetzt was total Falsches, aber es hat für mich immer so ein bisschen Schulgirl-Vibes. Und dann sind die ganz laut und so und dann wird rumgequietscht, also ganz schrecklich. Ist nicht zu ertragen.
Ja, aber es ist sowieso eine Welt, die für mich auch schwer zu, also wo ich einfach nicht verstehe, was soll das? Ich hatte jetzt, als ich vor 2 Wochen oder so, war ja in Hamburg die Polaris und da gibt's ja so Merch-Stände, wo halt auch sehr viel also für mich in so eine Richtung, ne, so Kissen und ja. Handtücher, Bettwäsche, alles mit so Motiven drauf, wo ich mich auch immer frage, ich weiß nicht, also krieg da überhaupt gar keinen Zugang zu. Was
kann nee, ich auch nicht. Ja. Also das erste, was ich wirklich cool fand, war, ich habe die auf Netflix gibt's Avatar als Serie, als Realfilmserie. Das ist ganz cool gewesen. Das fand ich cool. Während ich die andere, das mit den Piraten, wie heißt das? Naruto? Nein.
One Piece?
Ja, genau, One Piece. Bin ich gar nicht drauf klargekommen, habe ich überhaupt nicht verstanden und war gar nicht meins. Also ich bin dafür nicht gemacht einfach.
Ich muss
einfach sagen, wie es ist. Da beiß die Maus trotzdem, auf keinen Faden ab.
Sondern trotzdem hätte ich total Bock, mal nach Japan zu fahren.
Das verstehe ich allerdings. Japan, geiles Land. Geiles Land, mag ich sehr.
Ja, hätte ich wirklich mal Bock drauf, nach Tokio und so.
Machen wir. Die nächste Folge machen wir aus Tokio. 1975, dein Geburtsjahr aus Tokio. Kriegen wir hin. So, letzte Thema für heute. Auto. Auch das müsste dich interessieren. Der erste VW Golf rollt vom Band. Der Käfer war schon ein krasser Erfolg für VW, aber mit dem Golf wurde 1974 direkt das nächste Kapitel in der Volksgeschichte aufgeschlagen. Mit über 35 Millionen Exemplaren gehört der Golf zu den meistverkauften verkauften Automodellen weltweit.
Ja.
Golf 1, 1974.
Ja, früher das Maß aller Dinge, Golf 1, GTI. Allerdings erst der ab, ich weiß nicht genau, also muss ich jetzt lügen, ich glaube ab 83 hatten die hinten diese geänderten Rücklichter. Also die ganz alten haben so relativ schmale Rücklichter und ab 83, glaube ich, haben die diese breiteren, optisch sehr viel geiler. Heute unbezahlbar, also Chris, musst du richtig viel Kohle für hinlegen, wenn du irgendwie so einen haben willst. Aber ein Kumpel von mir hatte damals es gab so eine Pirelli Special Edition von dem Golf 1 GTI. Das war auf jeden Fall ein geiles Auto. Und man muss sagen, auch wenn du den heute noch so siehst, also wirklich zeitloses Design, finde ich. Also wenn man heute, wenn du einen gut erhaltenen Golf 1 siehst, okay, also der jetzt so ein bisschen, mit irgendwie ein bisschen coolen Felgen drauf und so da steht, sieht immer noch geil aus, finde ich. Muss ich so sagen.
Ja, das war's für heute. 1974, Weltmeisterjahr. Jetzt nächstes Jahr Geburtsjahr. Da geht's ab. Ja, da geht's ab.
Endlich kannst du mitreden. Special-Folge, wo ich nur über meine Geburt erzähle. Das wird besonders.
Na, gut. Sehr gut, das wird übrigens ein Film mit. Dann gucken wir uns das mal an.
Ja. Cool. Wir spielen das mit Handpuppen nach.
Ja, dann so. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
Tschüss.